Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Ja, so wie sich Jürgen Klinsmann und die deutsche Nationalmannschaft der Männer im Fußball da mal angeschrien haben, so schreien einen manchmal auch Stellenanzeigen an. Teamfähigkeit wird da gefordert, und zwar bis zum Abwinken. Dabei haben manche Leute ja gar keinen Bock auf Teamfähigkeit oder brauchen sie schlichtweg nicht, wie Katharina. Die wird nämlich Försterin und meistens, wie sie uns erzählen wird, ist sie da alleine im Wald unterwegs. Auch zu Gast im Ab21-Podcast ist Business Coach Nicola Gragert. Sie wird ein kleines Plädoyer halten für etwas mehr Reibung im Team, weil Reibung bringt auch Bewegung in eine Gruppe und das ist auf jeden Fall besser als Stillstand. So eine Dynamik hätte Maria auch gerne gehabt, nur leider in ihrer Berufsschule ist sie in einer Arbeitsgruppe gelandet, wo sie der einzige Aktivposten war und deswegen hasst sie Gruppenarbeiten, wie sie bei Twitter geschrieben hat. Und darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hallo Maria.
Hallo.
Du schreibst, dass du nichts dabei lernst. Bist du denn diejenige, die sich darauf verlässt, dass andere die Arbeit machen?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin eher die, die eine Führungsposition einnimmt und Aufgaben verteilt und natürlich auch selber mitarbeitet.
Okay, also könntest du im Prinzip auch die anderen aber dann dazu anstiften, mehr zu tun?
Ja, das versuche ich tatsächlich, aber es gibt halt auch immer wieder hoffnungslose Fälle, wenn man das so böse sagen darf, die dann halt einfach überhaupt nichts machen, auch auf Ansprache nicht oder nur mit unkonstruktiver Kritik daherkommen und halt stören im Prinzip und sich dann über eine gute Note freuen im Endeffekt.
Wie groß sind die Gruppen in bei eurer Arbeit in der Berufsschule?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal geht es so bei 3 Leuten los. Jetzt die größere Gruppenarbeit, da sind wir 5 Leute. Und da haben wir halt auch wieder so einen Experten dabei.
Und du sagst schon einen Experten. Hast du das Gefühl, das sind tendenziell immer Typen?
Würde ich so nicht sagen. Also das ist echt bunt gemischt. Ich glaube tatsächlich, dass es eher am Alter liegt, weil wir vom Altersschnitt in der Klasse halt wirklich von 16 bis 28 vertreten haben. Und da sind dann halt auch Leute dabei, die noch nie gearbeitet haben und halt noch nicht so die Lebenserfahrung einfach haben.
Aber selbst wenn die noch nicht gearbeitet haben, in der Schule hat ja jeder irgendwie schon mal eine Gruppenarbeit gemacht. Vielleicht nicht so häufig, aber so richtig unbekannt sollte das ja nicht sein, oder?
Nee, das jetzt nicht. Das Problem ist einfach, dass jetzt am praktischen Beispiel, wir sollten ein Restaurantkonzept erstellen mit Raumplan und so weiter. Und dann kommt halt immer, ja, aber Lokal X macht das so, wir müssen das jetzt ganz genauso machen. Da ist halt dieses Verständnis nicht da, dass man eben nicht einfach eine Kopie von etwas sein kann, sondern was Eigenes sein muss.
Aber das klingt ja eigentlich nach einer coolen Aufgabe, oder?
Ja, also an sich macht die total Spaß. Haben wir heute auch Abgabe gehabt.
Ah, und?
Ja, also ich denke, am Ende ist schon was ganz Gutes bei rausgekommen. War zwar für die Nerven nicht ganz so entspannt zwischendurch, weil halt wenig gemacht wurde teilweise und von anderen dann wieder wesentlich mehr. Aber ich glaube, das Endergebnis dürfte ganz gut sein.
Okay, also in dem Fall bist du einigermaßen zufrieden damit.
Ja, mich nervt halt nur immer, dass es sehr in die Länge gezogen ist. Ich denke mir dann immer, wenn ich das jetzt alleine machen würde, wäre ich in einer Doppelstunde damit fertig und dann wird das halt über 10 Doppelstunden gezogen, wo ich mir denke, da könnte ich auch eher arbeiten oder eben mehr lernen.
Das heißt, ihr macht das in der Schule, nicht außerhalb der Schule?
Genau, das ist alles im Unterricht, also nichts mit Heimarbeit oder so, wirklich alles im Unterricht.
Aber da könnte man ja sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Gut, da geht halt die Stunde vorbei, du hast schon gesagt, man könnte auch andere Dinge lernen, aber wenn ich mich an die Uni erinnere oder auch teilweise an die Schule, da war das was man eben in der, naja, Freizeit ist es ja nicht, aber in der vorlesungsfreien Zeit gemacht hat und dann war es halt besonders nervig, weil da hätte man ja dann auch schöne Dinge machen können, Sport oder irgendwie sowas, sich mit Freunden treffen und stattdessen hat man sich dann mit irgendwelchen Lernen und sonst wie faulen Menschen rumschlagen müssen. Das ist ja bei euch jetzt nicht so.
Nee, das nicht. Aber das Problem ist einfach, wenn einer nicht mitarbeitet, diskutiert man sehr viel, dass derjenige dann etwas macht. Die Zeit, die man dann einfach sinnvoller nutzen könnte, um das Projekt noch besser zu machen.
Dann falte ihn doch einfach mal zusammen vor versammelter Mannschaft.
Das habe ich mehrmals getan. Der gute Mann ist leider beratungsresistent und nicht kritikfähig. Also ich glaube auch tatsächlich, das ist so ein Kandidat, der in der späteren Laufbahn vermutlich nicht im Team arbeiten wird oder wenn, dann nur sehr schwierig.
Was glaubst du, ist das Ziel von so einer Gruppenarbeit? Warum stellen euch die Lehrer das?
Ganz klar, um Sozialkompetenzen zu üben.
Also ist für den Job wichtig, glaubst du?
Also ich sag mal, in so einem Hotel sind wir ja ein Team. Das heißt, jede Abteilung muss mit der anderen zusammenarbeiten. Es ist einfach schwierig, das in die Berufsschule zu übertragen. Weil in der Arbeit hast du den direkten Nutzen, sage ich mal, wenn du im Team arbeitest. In der Gruppenarbeit ist es einfach, dass sich manche halt ausruhen, weil sie denken, ich werde ja eh mitgeschleift. Hm.
Könnte man nicht das sozusagen positiv wenden und sagen, man muss die Menschen auch mitnehmen, sozusagen die Schwächeren werden von den etwas Stärkeren mitgezogen, in dem Fall von dir?
Also in der Gesellschaft stimme ich dir da komplett zu. In der Arbeitswelt würde ich es tatsächlich nicht ganz so stark sehen. Da würde ich schon sagen, dass die Stärkeren natürlich eher Beförderungen und Ähnliches bekommen und dann auch für ihre Leistung belohnt werden und die Schwächeren eben auf ihre Stelle bleiben, weil sie eben nur die nötige Leistung bringen, sage ich mal. Hm.
Findest du es ungerecht, dass die da am Ende quasi die gleiche Note bekommen wie du? Oder wird es unterschiedlich dann gewichtet bei euch?
Tatsächlich ist es eigentlich der Plan gewesen, dass die Gruppen alle die gleichen Noten bekommen, also innerhalb der Gruppe. Es wird jetzt aber wahrscheinlich Ausnahmen geben, weil die Lehrerin halt auch gesehen hat, dass da massive Unterschiede sind.
Ach so, das hat die tatsächlich bemerkt und hat die euch dann dazu auch befragt, oder?
Ich habe sie tatsächlich vorher kurz angesprochen, weil als ich gemerkt habe, es funktioniert halt wirklich nicht und dass einer wirklich gar nichts macht.
Oh, das ist aber hart. Das ist ja ein harter Schritt, oder?
Ja, da ich ihn jetzt schon mehrmals in Gruppenarbeiten hatte und das immer so ablief und irgendwann reicht es dann einen auch, weil ich arbeite praktisch für meine Noten und er bekommt sie dann mehr oder weniger geschenkt und das sehe ich dann ehrlich gesagt nicht ein.
Hm. Vielleicht zum Schluss noch, weil wir jetzt so die ganze Zeit sozusagen auf die Gruppenarbeiten ein bisschen eingedroschen haben. Die kann ja auch ganz schön und erfüllend sein, finde ich jedenfalls. So ein gemeinsames Produkt, was man schafft, ob das jetzt in der Arbeit ist, eine Sendung wie diese Sendung hier zum Beispiel oder ein Gast, der sich im Hotel jetzt bedankt für die tolle Betreuung. Hat dir schon mal eine Gruppenarbeit richtig gut gefallen, wo du gesagt hast, yo, das kann auch echt gewinnbringend sein?
Das gab es tatsächlich auch schon.
Auch schon?
Ja, also ich sag mal, 90% der Gruppenarbeit ist für mich gefühlt Zeitverschwendung. Zumindest in der Schule. Betrieb ist nochmal was anderes. In der Schule, klar, man bekommt das Wissen vermittelt, was man haben soll nach der Stunde. Aber ich denke mir dann immer, gib mir einfach nur diese 2 Arbeitsblätter, ich lese sie mir durch und bin in 10 Minuten fertig, statt das auf 90 Minuten auszudehnen. Ich habe immer diesen Effizienzgedanken im Hintergrund.
Mhm. Aber die Schule ist ja auch noch so eine Zeit, wo man noch so ein bisschen rumbummeln kann irgendwie, ne? Also ist doch eigentlich auch ganz schön, wenn es nicht so auf Effizienz und schnell, schnell, schnell getrimmt ist.
Ja, theoretisch schon. Ich bin ja jetzt schon so ein bisschen älter. Das heißt, ich habe mir auch einen sehr, sehr guten Abschluss vorgenommen. Dementsprechend arbeite ich natürlich auch so ein bisschen mehr als ein 16-Jähriger, für den das eben die Ausbildung ist und ja, danach mal gucken, was ich mache. Ich habe halt klare Ziele im Gegensatz zu vielen Jüngeren.
Maria macht eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und kann Gruppenarbeit, wir haben es gehört, nicht so richtig gut leiden, weil es mindestens einen immer im Team gibt oder eine im Team gibt, die das Ganze eher so als Gruppentherapie für sich selbst ansehen. Team heißt ja für die dann auch toll, ein anderer macht's. Danke, Maria.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Jede ab 21 hat inklusive Gäste so 10 Leute etwa, die daran beteiligt sind. Kann man also sagen, es ist eine ziemlich krasse Gruppenarbeit. Manchmal rumst es da natürlich auch, ne? Gibt ein bisschen Streit, aber im Großen und Ganzen läuft es harmonisch ab. Auch Corona wird da wahrscheinlich jetzt nichts dran ändern. Katharina Leink hingegen, die hat einen Job, wo ich zumindest denke, dass sie oft alleine ist. Sie ist nämlich Försterin. Ob das jetzt eine Folge von schlimmen Erlebnissen mit Gruppenarbeit zum Beispiel in der Schule ist oder ob sie sich eher danach sehnt, das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hallo Katharina.
Hallo.
Wie fandest du denn Gruppenarbeit in der Schule?
Ach, das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Es kommt ja auch immer auf die Gruppe drauf an, die man da um sich hat. Aber da hatte ich meistens eigentlich Glück. Es lief ganz gut.
Okay, also die Berufswahl, Ausbildung zur Försterin, war jetzt keine direkte Reaktion darauf?
Nein, das auf keinen Fall.
Sondern, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Bei mir kam das eigentlich zum einen daher, dass ich schon immer sehr naturverbunden war. Mit 18 Jahren habe ich mich entschlossen, meinen Jagdschein zu machen und hatte da einen Ausbilder, der auch Förster war. Das war ein Jahr vor meinem Abitur. Und ja, dann hat sich letztlich daraus ergeben, dass ich da ein Praktikum gemacht habe und gleich begeistert war, dass man so viel draußen unterwegs sein kann, dabei dann eigentlich schon arbeitet.
Wir müssen vielleicht an der Stelle kurz klären, du wohnst oder bist jetzt in der Nähe von Münster.
Ja, genau.
Eine Gegend, wo es insgesamt eher ländlich zugeht, würde ich jetzt mal so ganz grob beschreiben. Ne?
Ja.
Also außer in Münster natürlich.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz klären, Försterin ist nicht gleich Jägerin, ne?
Nein, das ist es so direkt nicht, das kann man so sagen. Allerdings gehört es schon zur Ausbildung dazu, also da muss man den Jagdschein für haben.
Dann nimm uns doch mal sozusagen mit in den Wald. Was machst du dann, wenn du alleine in den Wald gehst?
Generell sind wir Försterinnen und Förster ja auch gesetzlich dazu verpflichtet für den Schutz des Waldes. Und darunter fallen verschiedene Funktionen. Also man hat zum Beispiel die Nutzfunktion, dass man als Förster oder Försterin rausgeht, die Bäume sich betrachtet und schaut, welche kann man jetzt davon nutzen, um den klimaeinsparenden Rohstoff Holz zu erhalten.
Mhm.
Wir nehmen uns wirklich die Mühe und gucken jeden einzelnen Baum an und entscheiden dann.
Und geht dann wie Sprayer rum und markiert ihn mit einer Sprühdose.
Ja, genau so läuft das.
Und aber bist du da in dem Moment dann alleine oder seid ihr da auch mal zu zweit oder zu dritt unterwegs?
Also beim Auszeichnen der Bäume ist man alleine unterwegs. Ich habe noch meinen Hund dabei.
Okay, also nicht ganz alleine.
Ja,
interessant.
Genau. Das ist ein Teil der Arbeit, wo man tatsächlich alleine unterwegs ist, was aber ja auch mal ganz schön ist, gerade im Wald, wo andere sich erholen, ja, da dann mal ein bisschen durchzulaufen.
Okay, und jetzt hast du schon gesagt, du hast den Hund dabei, also ganz komplett alleine bist du nie oder?
Nee, den habe ich eigentlich immer mit dabei. Natürlich hat man ja auch Waldbesucher im Wald, mit denen man sich auch mal unterhält oder eben, wenn man Privatwaldförster ist, also von privaten Leuten der Wald, dann hat man ja auch immer Kontakt zu denen. Also da hat man dann eher eine beratende und unterstützende Funktion. Und zum Beispiel der eine Ausbildungsförster, bei dem ich gerade unterwegs bin, der hat um die 200 Waldbesitzer. Also da ist man auch oft mit denen zusammen im Wald unterwegs.
Okay. Da ist nichts mit Einsamkeit im tiefen deutschen Wald.
Gar nicht.
Das heißt, wie viele Stunden von deinem Arbeitstag bist du alleine bzw. mit deinem Hund?
Ja, das ist ja alles sehr flexibel und variiert sehr stark bei dem Försterberuf, da man sich den Tag ja auch selber einteilt. Aber wenn man jetzt mal so eine Fläche auszeichnet, ist man vielleicht so 3-4 Stunden unterwegs. Danach muss man dann eh mal ein bisschen was anderes machen, weil man immer nach oben schaut und irgendwann der Nacken wehtut. Ja, genau.
Und dann setze ich wieder an den Computer, damit der Hals wieder nach unten geht.
Genau, das ist dann das Gegenspiel. Oder auch wenn das Wetter mal schlecht wird, hat man dann die Möglichkeit, auch mal Büroarbeiten zu tätigen.
Was gefällt dir an dieser Arbeit alleine im Wald?
Mir gefällt eigentlich daran, dass man ja wirklich mal die Ruhe hat. Also man kann auch mal in sich gehen und gerade jetzt, wenn man mal den hektischen Alltag in der Stadt erlebt. Also ich wohne jetzt auch gerade hier in Münster. Ich finde das auch sehr schön.
Da ist es doch nicht hektisch. Hör mal.
Ja, es gibt nur andere Städte.
Wir sind
für mich persönlich, ich komme ja aus einer noch etwas kleineren Stadt als Münster und da ist das schon eine Steigerung.
Die fahren doch alle mit dem Fahrrad, das ist doch total tiefenentspannter.
Ja.
Nee, okay, aber jetzt mal ehrlich, jetzt jeden Tag 3-4 Stunden durch den Wald gehen. Also ich liebe auch den Wald, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwann ein bisschen langweilig wird. Ist es das nicht?
Nee, also für mich persönlich nicht. Man muss natürlich schon dafür gemacht sein, das stimmt wohl. Aber ja, man begegnet ja auch Wildtieren zum Beispiel.
Okay.
Ja, ansonsten ist es auch oft so, dass das Telefon zwischendurch klingelt.
Gibt es dann aber auch so Momente, wo du dich nach einem Team mit Menschen sehnst und nicht nur mit Wildschweinen und deinem Hund?
Eigentlich nicht, da wir auch trotzdem viel im Team arbeiten. Also wir haben zum Beispiel im Staatswald teilweise landeseigene Forstwirte. Die kommen morgens auch immer zum Forstdienstgehöft. Und ja, dann ist man morgens schon mal mit denen zusammen. Dann fährt man raus und schaut, wie sie die Arbeit verrichten. Mit denen ist man zusammen. Ansonsten hat man ja seine Revierförsterkollegen, wo auch regelmäßig Treffen stattfinden und der Austausch da ist oder eben das Forstamt, was hinter einem steht.
Das heißt, über wie viele Leute reden wir da? Wer sind so deine Kolleginnen und Kollegen?
Also im Forstamt Münsterland haben wir so um die 30 Revierförsterinnen und Revierförster. Ja, genau.
Aber ihr seid nie jetzt so richtig mal auf einen Schlag alle an einem Ort irgendwie mal regelmäßig jedenfalls.
Doch, das kommt schon vor bei Dienstbesprechungen oder so.
Und wenn du in so einer Dienstbesprechung sitzt, guckst du dann auf die Uhr und denkst, wann kann ich wieder raus mit meinem Hund?
Nein, so geht's mir auch nicht. Also ich freue mich auch dann mal wieder mit denen zusammen zu sein. Die Abwechslung, die macht's einfach.
Katharina Leing, Försterin aus der Nähe von Münster, hat uns erklärt, wie es ist, alleine durch den Wald zu streifen, nur mit einem Hund an der Seite und wann sie sich dann doch mal auch den Kontakt zu Menschen wünscht. Vielen Dank, Katharina.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Für ein Projekt, das ich sehr mag, muss ich mit Slack arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine, sagen wir mal, Teams-Software, wo man sich untereinander austauschen kann, Dateien hin und her schieben kann und so weiter. Und das kann sehr effizient sein und extrem nervig, weil man da merkt, wie schön es eigentlich auch sein kann, wenn man alles selber machen kann, auf niemanden angewiesen ist, außer auf sich selbst. Das Problem ist aber, Teamfähigkeit ist ja das A und O in vielen Jobs und nicht Egofähigkeit. Warum aber ist das Team eigentlich überhaupt so heilig? Darüber habe ich gesprochen mit Nicola Gragert, die ist Business Coach und, kleiner Spoiler, sieht nicht nur Vorteile in der Teamwork-Harmoniekultur. Hallo Nicola.
Hallo, grüß dich.
Warum ist Teamfähigkeit deiner Meinung nach so wichtig?
Nee, ich glaube, Teamfähigkeit ist schon wichtig, weil wir halt dazugehören wollen zu einem großen Ganzen, ne? Und es ist aber, und das wäre vielleicht auch so meine These, so ein bisschen zum Mythos geworden, die Teamfähigkeit als das Allheilmittel. Also gemeinsam schaffen wir es und das wird schon gehen. Und ich glaube, das ist durchaus manchmal schwierig.
Also du findest es überbewertet manchmal?
Manchmal, es kommt natürlich darauf an, wie stark es betont wird. Ich finde Teamarbeit, ne, um mich nicht falsch zu verstehen, ich finde es schon wichtig. Und ich glaube, man muss auch nur gucken, wann macht es Sinn. Und dann auch, wie du eben gesagt hast, wann macht es auch Sinn, einfach mal seiner eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen, seine Individualität zu leben und dafür auch gesehen zu werden.
Aber jetzt haben wir schon gesagt, du berätst ja Menschen, die auch in Teams arbeiten. Wann kann denn Teamarbeit tatsächlich effizient und auch irgendwie effektiv sein, im Gegensatz zum Alleinearbeiten?
Das ist auf jeden Fall so, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen mal davon aus, wir haben ein Team von 10 Leuten. Das ist ja relativ realistisch. Und wenn dieses Team klar definiertes Ziel hat und alle sich committen und sagen, okay, das wollen wir erreichen. Und wir sind Teil dieses Teams und haben aber auch unser Ziel, was wir, ne, verfolgen. Also auch ein individuelles Ziel, was unserem Potenzial entspricht, wo wir uns einbringen können. Und wir schmeißen am Ende alles zusammen und wissen, wir sind nur als Gemeinsame stark. Dann ist es natürlich super, weil alleine schafft es keiner. Das heißt, ich habe Kompetenzen, die du nicht hast und die müssen wir zusammenschmeißen. Da funktioniert es wunderbar.
Und was ist mit so Tools, die so eine Art Gemeinschaft ja irgendwie auch suggerieren, aber es auch manchmal einfach verkomplizieren, zumindest aus meiner Sicht. Slack zum Beispiel, okay, die sowas managen sollen. Also so Messaging-Apps, die noch ein bisschen mehr können als WhatsApp.
Es wird anstrengend für die Leute manchmal und es wird zu einer Verpflichtung. Und mein Eindruck ist, dass wir dann häufig vielleicht auch hinter unseren Leistungen bleiben, weil wir müssen das dann machen, aber eigentlich hast du irgendwie gar keine Lust und dann macht man's, aber man entfaltet sich nicht wirklich, sondern man muss es tun. Die Leute sind manchmal gar nicht wirklich aufmerksam. Das ist das Ähnliche wie eine Meetingkultur. Es wird ja auch vielleicht zu viel, ne? Dann gemeinsam gesessen und diskutiert und dann hört keiner mehr richtig zu. Jeder ist auf Senden gestellt und das ist nicht effektiv.
Ich habe schon gesagt, wenn man sich Stellenanzeigen durchliest, dann heißt immer einer der Punkte, der von Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, eben, dass man teamfähig ist. Wenn ich jetzt aber in so einem Bewerbungsgespräch bin, kann ich dann so ehrlich sein und sagen, ich kann schon im Team arbeiten, aber geiler und besser bin ich eigentlich, wenn ich alleine arbeite?
Ja, das kannst du schon sagen. Ich glaube aber, dass es in den meisten Fällen nicht gut ankommt.
Aber ist nicht auch Ehrlichkeit da in der Hinsicht eigentlich besser? Also man kann ja auch sozusagen mit den kleinsten gemeinsamen Nenner, ne? Man vergrätzt die Leute ja vielleicht deswegen nicht gleich.
Na, ich glaube, Ehrlichkeit ist schon gut, wenn man das zum Beispiel gut begründen kann. Ne? Dass man sagt, ich brauche schon die Gemeinschaft, ich arbeite gerne im Team, ich brauche aber auch meine Zeit, wo ich hochkonzentriert meine Sachen mache. Ich glaube, das kann man schon dann gut begründen. Und man muss natürlich auch schauen, wo bewerbe ich mich? Wie tickt das Unternehmen? Wie tickt meine Führungskraft und die Personaler dort? Und ich denke, da muss man auch schauen, einfach welche Kultur passt für mich. Weil ich kann irgendwo sitzen und die Leute finden es völlig blöd, wenn ich das sage, aber dann ist es auch nicht mein Unternehmen.
Ich bin so ein Typ, der jetzt nicht immer auf Harmonie aus ist, sondern ich werf ganz gern mal so ein Stöckchen in so einer Diskussion in die Runde, damit nicht alle drüber hüpfen, sondern dass es in die Speichen gerät. Und da mal ein bisschen was ins Stottern gerät, vielleicht auch mal ein bisschen Reibung erzeugt, dass mal ein bisschen eine Diskussion in Gang geht. Das ist doch auch eine Form von Teamarbeit auf eine Art und Weise, oder?
Absolut. Deswegen, ich glaube ja, Team, und das wird ja häufig verwechselt, Team heißt dann Harmonie und wir verstehen uns alle und alles ist gut. Ich glaube, diese gesunde Konfliktfähigkeit, also wirklich, das gehört zur guten Teamarbeit dazu, weil dadurch entsteht Weiterentwicklung, weil es passiert nichts, wenn alle einer Meinung sind, alle sind sich einig oder ich habe eine andere Meinung, aber ich halte sie zurück, weil ich den Konflikt gar nicht eingehen will, dann entwickelt sich ja nichts weiter. Also durch Konflikte entwickelt sich es erst weiter und ich unterscheide da auch immer gerne Konflikte von Drama. Drama sollte man vermeiden. Das ist anstrengend, das ist destruktiv. Wo es dann wirklich hochgradig emotional wird, ohne noch irgendwo einen Sachbezug zu haben. Aber Konflikte gut auszutragen, also dann einfach zu sagen, ich bin da anderer Meinung und lass uns das diskutieren. Und das finde ich wunderbar. Und ich finde, da kann man sich auch mal streiten, weil eine gute Streitkultur sorgt für Entwicklung.
Das ist natürlich schon schwierig, ne? Ich mache schon auch die Erfahrung, dass wenn man da mal sagt, Leute, das müssen wir jetzt schon nochmal von Anfang an durchdiskutieren oder da auch eine starke Meinung zu haben, das wird nicht als teamfähig wahrgenommen, sondern entweder als Bremser oder als Nörgler oder als, ja, auf jeden Fall ist es nicht positiv konnotiert. Wie kann man das schaffen, dass das als teamfähig angesehen wird und nicht als eben destruktiv?
Ja, man gilt dann erstmal als Querulant. Ich glaube, es kommt darauf an, erstmal, wie man kommuniziert und wie klar man bei sich ist. Also ich glaube, wie gut man auch im eigenen Emotionsmanagement ist. So, wenn ich mit meinen Emotionen klar bin, dann kann ich relativ authentisch und sachlich kommunizieren und die Leute hören mir auch zu, weil ich bin überzeugend. Das heißt, ich glaube, das ist die eine Regel, also wirklich im Selbstwert sein, ne? Und die zweite Sache ist, ich muss natürlich gucken, mit wem ich auch zusammenarbeite. Wir sind ja so unterschiedliche Persönlichkeitstypen und wenn es Menschen gibt, die diese Harmonie stark brauchen, dann wird es generell schwierig. Aber es gibt gar nicht so viele, die nur die Harmonie brauchen, aber die gibt es. Mhm. Und die würden dann sich einfach anpassen, nachgeben, nur damit es aufhört.
Suche ich mir dann Verbündete?
Na bitte nicht, weil dann steigst du komplett in einen destruktiven Konflikt ein. Das brauchst du gar nicht, weil ich glaube, wenn wir im Selbstwert sind, wenn wir klar sind, wenn wir wirklich authentisch und bei uns sind, dann brauchen wir keine Verbündete, dann können wir zum Teil auch aushalten, dass wir vielleicht mal einer von 10 sind, der oder die eine andere Meinung hat. Und das ist okay. Vielleicht kommen wir damit auch nicht durch, aber wir stehen trotzdem zu uns. Und ich glaube, das ist Selbstsicherheit dann. Und dann aber auch die Souveränität zu haben, zu sagen, okay, ich hätte es anders gemacht, vielleicht wäre es auch besser gewesen, aber ich bin jetzt halt nicht durchgekommen.
Lass uns zum Schluss noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Startup-Kultur, wenn ich jetzt sage, boomt, ist das vielleicht leicht untertrieben und auch schon ein paar Jahre zu spät. Also Startups sind immer noch groß, gerade in einer Stadt wie Berlin und auch München, wo du bist. Da gibt es viele flache Hierarchien, da muss man nach der Arbeit noch ein Trinken gehen, da muss man gemeinsam ins Bällebad gehen, ich übertreibe ein bisschen, aber da ist man auf jeden Fall irgendwie Best Friends, so gefühlt auf jeden Fall. Ist das etwas, was langfristig die bestimmende Unternehmenskultur sein wird aus deiner Sicht und man deswegen früher oder später eh mit dem Thema Teamfähigkeit auseinandersetzen muss? Oder sind das Nischen und es wird weiterhin auch so Unternehmen mit ganz klaren Hierarchien geben?
Ich glaube, es wird sich einiges verändern, schon weil nachkommende Generationen sich gar nicht mehr so führen lassen wie in ganz klaren Hierarchien. Insofern wird sich einiges verändern. Ich glaube aber auch, dass man nicht Best Friends sein muss, sondern dass es ein Stück weit auch freier wird. Also es ist ja das eine Extrem und das andere Extrem. Klare Hierarchien oder gute Freunde. Startups, wenn sie wachsen, schwenken ja irgendwann dann auf einmal ganz schnell um. Also ich habe jetzt auch mit vielen Startups gearbeitet, die dann gewachsen sind und auf einmal wollten sie Strukturen einziehen, wo ich auch dachte, Leute, das passt doch jetzt gar nicht zu euch. Also sie wollten dann Bewertungsbögen mit Schulnoten vergeben, nachdem sie erstmal gar nichts gemacht haben. Also die merken dann ganz so locker und alle Freunde geht auch nicht. Und dann geht man erstmal ins nächste Extrem, bis man sich dann so in der Mitte einpendelt. Und ich glaube, so die Balance immer zu halten, das wird ein Kunststück werden.
Sagt Nicola Gragert. Die ist Business Coach und hat mit uns über den Sinn und manchmal auch Unsinn von Teamarbeit gesprochen. Und das war die Ab21, eine absolute Teamarbeit heute mal wieder. Danke dafür an unser Team und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.